Ja, guten Morgen. Es wurde schon gesagt, mein Name ist Jürgen Fischer. Ich bin aus Berlin. Ich bin nicht allen hier, denke ich, bekannt. So ein paar Gesichter schon gesehen, von denen ich weiß, dass sie mich kennen. Aber für alle die, die vielleicht vorher noch nicht mit mir zu tun hatten, ich bin Ältester in einer, ja, so einer kleinen, etwas verrückten Brüdergemeinde in Berlin. Und bin, wenn ich ganz ehrlich bin, ein ganz klein wenig eingeschüchtert von dem Thema und von euch, weil, ja, ich muss das erklären, weil ich die Entwicklung der Gemeinden hier unten im Süden doch irgendwo aufmerksam verfolgen durfte. Ich habe 1995, 96 das TMG in Salzburg mitgemacht und da hat man so ein bisschen Einblick bekommen in das, was hier so läuft und ja, damals halt auch gerade am Entstehen war und jetzt kommt man hier runter und erlebt so viele gesunde, junge Gemeinden, wo man sagt, wow, da wäre ich auch gerne, also ging mir wirklich so die Tage so, unterhält sich mit den Leuten und sagt, oh ja, schön, ja, und dann kommt man aus so einer Großstadtgemeinde, wo man sich so denkt, Mann, ja. Aber hey, so unterschiedlich ist das Leben und jetzt soll ich euch was sagen zum Thema Gemeinde, soll mit euch darüber reden, was das heißt, dass Generationen miteinander leben. Und da merke ich schon, ich habe so innerlich das, die Frage, kann ich euch überhaupt was mitgeben oder müsste ich vielleicht sagen, hey, kommt mal hier hoch und erzählt mir, wie das geht. Bisschen war so der Gedanke in den letzten Tagen immer wieder da. Zumal ich eure persönliche Situation gar nicht so kenne. Naja gut, das war so, ging mir so durch den Kopf die letzten Tage. Ich mache natürlich trotzdem meinen Job, ihr habt mich ja eingeladen. Wir reden also über das Thema, als Generationen miteinander leben und ich möchte mich dem Thema von drei Seiten nähern. Wir machen jetzt erstmal, das seht ihr schon da hinten an der PowerPoint, wir reden erstmal über Heiligung, weil da fängt das Problem und die Lösung an. Das zweite ist dann, wir werden uns direkt danach mit einer kleinen Pause über das Thema Liebe Gedanken machen und wenn wir das haben heute Nachmittag, werde ich euch ärgern, da dürft ihr dann nicht böse sein, aber da kommt zum Abschluss ein Thema, wo ihr dann im Auto drüber diskutieren könnt, was ihr damit macht, das ist nämlich das Thema Verachtung. Ja? Also noch denkt ihr, dass es keinen von euch betrifft, wir schauen mal, wie das ist heute Nachmittag. Also wir starten mit einem Thema, das da heißt Heiligung, Untertitel ganz schön komplex und das erste, was man einfach wissen muss beim Thema Heiligung. Heiligung ist ja, ich schmeiß die Sünde aus meinem Leben raus. Okay, nur damit wir den Begriff einmal geklärt haben. Heiligung ist etwas total Persönliches. Wenn ich auf mein Leben schaue und jemand mich fragt, Jürgen, warum glaubst du eigentlich an Gott? Dann kann ich da wahrscheinlich eine ganze Menge Beispiele und Begründungen bringen. Aber das Beispiel, was mich am meisten fasziniert, wo ich wirklich persönlich sagen muss, das verwende ich, nein, bitte nicht. Ist ganz lieb gedacht, alles lieb. Ich schmeiß die Dinger immer runter und dann läuft es überall hin, das will ich nicht. Das ist kein Scherz, ich habe mehr Wassergläser runtergestoßen von Kanzeln, als ich daraus getrunken habe, von daher, das macht keinen Sinn. Das ist immer ganz lieb und man denkt immer, das kratzt schon ein bisschen seiner Stimme, lass kratzen. Also, zurück zur Heiligung. Wenn mich jemand fragt, Jürgen, warum glaubst du an Gott, dann sage ich, schau, meine Kindheit war jetzt nicht so der Hit, eher so eine Art Anti-Hit. Und aus dieser Kindheit ist jemand rausgekommen, der für sich die Entscheidung getroffen hat, mir tut nie jemand mehr weh. Und das machte mich mit Anfang 20, als ich zum Glauben kam, zu einem intelligenten, aber sehr harten jungen Mann, in dessen Leben Jähzorn beziehungsweise die Bereitschaft, schnell an die Decke zu gehen, tief verankert war. Und ihr könnt euch vorstellen, ja, ich bin heute noch meiner Frau dankbar, dass sie die ersten 15 Jahre unserer Ehe durchgehalten hat. Aber ich habe das zutiefst gespürt, dass da in mir drin, auch als Christ, Dinge sind, wo ich merke, sie sind total falsch. Also Jähzorn ist einfach ein super gutes Beispiel, weil jeder sich vorstellen kann, was Jähzorn mit einer Ehe macht, was Jähzorn auch macht mit einer Beziehung zu den eigenen Kindern. Und ich wusste genau, es ist falsch. Und ich habe mich, ich weiß nicht, gefühlt tausende Male bei meiner Frau und meinen Kindern für mein Verhalten entschuldigt. Und es gab doch immer wieder diesen Moment, wo man genau wusste, wenn jetzt der andere das und das sagt, dann bang! Ja, also das ist dieses, ich ruiniere einen Abend mit Ansage. Und ich habe darunter gelitten und ich habe dagegen gebetet und ich habe Gott das hingelegt und Gott hat seine Zeit gebraucht. Bei mir waren das ungefähr 15 Jahre Gebet. Und irgendwann war ich dann im Wald unterwegs und habe einfach wieder Gott gesagt, Gott, ich wünsche mir, dass ich anders werde. Ich wünsche mir, dass dieser Aspekt, dieser negative Aspekt meines Lebens verschwindet. Und Gott hat mir irgendwie aus dem Himmel gesagt, jetzt ist es vorbei. Und du wirst lachen, ging nach Hause zu meiner Frau und habe gesagt, jetzt ist es vorbei, wir werden uns nicht mehr streiten. Wir machen das erstmal bis Weihnachten. Das lief dann gut, dann haben wir es bis Ostern verlängert. Und diese innere Not, dieses innere Angetriebensein, diese innere Unfähigkeit, in einer bestimmten Situation sich selber nicht beherrschen zu können, war weg. An dieser Stelle war etwas Jesus gewachsen in meinem Leben. Und ich bin heute noch begeistert, zu sehen, wie Gott mich da an so einer wirklich auch existenziellen Stelle verändert hat. Das ist Heiligung. Dass wir das zulassen, dass Gott uns verändert, Stück für Stück in sein Bild, in das Ebenbild Jesu verwandelt. Das ist jetzt eine Entwicklung, die dauert noch an. Mein persönliches Lebensziel ist, ich möchte ein alter, lieber, weiser Mann werden. Und früher haben die Leute immer gesagt, alt wirst du, weise vielleicht auch, aber das mit dem Lieb schaffst du nie. Ich bin heute anderer Meinung, ich werde auch lieb. Ja, wenn ich manchmal noch nicht so ganz lieb rüberkomme, dann liegt das daran, dass ich ziemlich weit unlieb gestartet bin. Ja, ich habe da einfach einen weiten Weg zu gehen, aber Gott ist da am Arbeiten. Und was mich total fasziniert, ist das Zeugnis meiner kleinen Tochter. Ich habe so eine kleine Intelligente, die mit 11 Jahren schon Fragen stellte, wo ich dachte, bloß gut, dass ich mich in der Bibel auskenne. Und die dann irgendwann sich bekehrt hat und sagte, Papa, ich habe mich bekehrt, oder vielleicht nicht der einzige Grund, aber doch ein Grund, der für sie ganz maßgeblich war. Ich habe mich bekehrt, weil ich gesehen habe, was Gott in deinem Leben getan hat. Ich habe die Kraft des Evangeliums in deinem Leben gesehen. Ich habe gesehen, wie du warst, als ich 8 Jahre war und ausgerastet bist, weil wir irgendwie dieses Flötenstück nicht kannten. Und ich habe gesehen, wie du, als ich 15 war, wie du da warst, das war schon ganz anders und ich erlebe dich heute und ich sehe einfach die Kraft, diese unglaubliche Kraft des Evangeliums, die in der Lage ist, einen Charakter zu verändern, weich zu machen und aus mir mit meiner Biografie einen liebevollen, zärtlichen Ehemann und Vater zu schaffen. Das ist Heiligung, darum geht es. So, jetzt schauen wir uns mal den ersten Bibelvers an. Ich habe euch einige Bibelverse mitgebracht. Nachdem ihr jetzt wisst, dass Heiligung etwas ganz Persönliches ist, wo meine Biografie, meine Geschichte nicht deine ist und meine Probleme womöglich nicht deine. Ich vermute, du hast ganz andere Baustellen in deinem Leben. Jetzt kommen viele Dinge erstmal ganz allgemein zum Thema Heiligung, die uns alle betreffen. Und ihr merkt schon, Zusammenleben von Generationen, das Thema muss am Anfang stehen, weil wir werden dann in dem Maß miteinander zusammenleben können und eins werden können, in dem Maß wir alle mehr werden wie Jesus. Okay? In dem Maß, wie wir diese Dinge, die uns trennen, aus unserem Leben rausschmeißen. So, 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 14 bis 16. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Früher war da was, da war Unwissenheit und da herrschten die Begierden, also da haben wir ein bisschen nach dem Lustprinzip gelebt, das, worauf wir Bock hatten. Und jetzt sagt Petrus, das war früher. Früher waren wir dumm, unwissend, schräg drauf, lustorientiert, das war früher. Und jetzt kommt mit der Bekehrung ein Bruch in mein Leben hinein. Und dieser Bruch führt mich in eine Beziehung mit Gott. Und aus einem Rebellen, der sein eigenes Ding durchgezogen hat, wird ein Kind Gottes. Und dieses Kind Gottes hat einen Vater. Und dieser Vater ist heilig. Und aus der Beziehung zu Gott, aus der Tatsache, dass ich zu dieser Familie gehöre, dass Gott mein Vater ist, entsteht jetzt der Anspruch, seid heilig, denn ich bin heilig. Gott ist ein heiliger Gott. Gott ist absolut sündlos. Und man könnte formulieren, Gott ist gegen Sünde. Ich kann sogar aus der Bibel heraus formulieren, Gott ist gegen Sünder. Auch das stimmt. Ein heiliger Gott lebt in absoluter Opposition zur Sünde. Und wenn ich Christ geworden bin, wenn ich weiß, dass ich einen Vater im Himmel habe, der mir Leben geschenkt hat, und Jesus als großes Vorbild, dann werde ich diese Opposition zur Sünde, ich werde sie nachleben. Im Psalm 97,10 heißt es mal, die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Versteht ihr? Ich liebe den Herrn und logischerweise muss ich das Böse hassen. Oder in Epheser 5,11 heißt es, und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Unfruchtbare Werke der Finsternis. Menschen leben nach Grundsätzen und in eine Richtung, die ist einfach nur finster. Und wir sagen, hey, damit haben wir nichts mehr zu tun. Wenn du mich danach fragst, werde ich diese Dinge bloßstellen. Ich werde mich hinstellen und sagen, ich bin dagegen. Wie dieser kleine Uli Stein Pinguin, ja, kennt ihr das in dem Schild? Dagegen. Das werde ich sagen, wenn du mich zwingst, Dinge tun zu sollen, die ich nicht will, die finster sind. Oder 1. Thessalonicher 4,3, denn dies ist Gottes Wille, was? Eure Heiligung. Ja! Das ist das, was Gott will. Und jetzt, damit wir uns nicht falsch verstehen, Jesus will nicht, dass wir nur ein bisschen heiliger werden. Das Ziel des Lebens hört sich bei Gott so an. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist eine spannende Sache. Also wenn du denkst, es reicht, ein bisschen artiger zu werden, nein. Gott stellt dir einfach mal ein Ziel hin, wo du von vornherein sagst, das kann doch kein Mensch erreichen. Stimmt. Du sollst vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Jetzt kannst du sagen, Vollkommenheit meint hier nicht Perfektionismus, sondern Reife. Ja, ist okay. Und trotzdem ist das hier der Anspruch, kommt ja mitten aus der Bergpredigt, es ist der Anspruch, mit dem Gott an mein Leben herantritt. Ich möchte gerne, dass du von der Art, wie du drauf bist, mir entsprichst. Und merkt ihr, wie hier sich der große Unterschied zwischen dem Christentum und den anderen Religionen auftut? Die anderen Religionen sind so gestrickt, dass sie den Gläubigen einfach ein paar Regeln geben. Ein paar mehr Regeln. Du musst halt das und das und das machen. Und dann, wenn du das gemacht hast, dann ist Gott zufrieden. Dann bist du fertig. Du musst einen gewissen Zustand der Artigkeit erreichen. Und dann ist alles gut. Und jetzt kommt hier Jesus und sagt, weißt du was? Ich zeig dir mal, wo es hingeht. Und jeder sagt, da komme ich doch nicht an, stimmt? Weil es gar nicht darum geht, in letzter Konsequenz da anzukommen, sondern weil Jesus etwas von dir haben möchte, was viel mehr ist als nur Artigkeit. Jesus möchte dein Herz. Er möchte dein Leben. Er möchte dich. Merkt ihr den Unterschied? Bei Religion geht es darum, dass ich Gott zufriedenstelle. Und jetzt kommt's und bitte vergesst das nie mehr in eurem Leben. Im Christentum ist es so, dass wir einen Vater im Himmel haben, der bereits mit uns zufrieden ist. Ja, Religion, hier sind die Regeln, mach es und Gott ist irgendwann mit dir zufrieden. Christentum, wir haben einen Vater im Himmel, wir starten mit Gnade, ja, und weil wir mit Gnade starten, leben wir nicht heilig, damit Gott uns liebt, sondern weil Gott uns liebt, leben wir heilig. Versteht ihr den Unterschied? Wir leben nicht heilig, weil Gott uns liebt, oder damit Gott uns liebt, sondern weil Gott uns liebt, leben wir heilig. Bitte vergesst das nie. Ich will diesen Vers, der mich persönlich sehr angesprochen hat, einfach euch noch zeigen aus Zephania 3,17. Wir haben einen Gott, der uns erst einmal, das ist Gnade, erst einmal bedingungslos liebt. Wir haben einen Gott, der über uns jubelt. Wenn du hier sitzt und das nicht glauben kannst, dass du so einen Gott hast, dann bekehr dich. Ich weiß nicht, wo du dann gelandet bist, aber Bekehrung heißt, ich finde einen Vater im Himmel. Zephania 3,17, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. Wenn du das nicht glauben kannst, jetzt in diesem Moment, dass du einen Vater im Himmel hast, der, egal was du die letzten 5 Tage getrieben hast, von seiner Grundeinstellung über dich jubelt und jauchzt, sich freut in Fröhlichkeit, dann hast du ein Problem und Christentum noch nicht verstanden. Also alles, was ich jetzt über Heiligkeit sage, über Heiligung sage, über schmeiß die Sünde raus sage, hat nichts damit zu tun, dass wenn du dem folgst, du die Liebe Gottes in irgendeiner Weise erwerben könntest. Die ist schon da. Das ist unser Fundament, auf dem wir stehen. Okay? Bitte, bitte, bitte vergesst mir das nichts. Wir können uns Gottes Wohlgefallen nicht erarbeiten. Okay, für alle Unterwegsler, die hier sind, schön, dass ihr da seid. Ihr wisst es schon, ich liebe es, wenn man Bibelverse auswendig lernt. Lernt den Vers auswendig. Also wenn du hier sitzt und sagst, oh, das ist aber radikal, was der Kerl da vorne sagt, ein bisschen, ja, lern ihn auswendig. Und der zweite, den du auswendig lernst, Prediger Kapitel 9, Vers 7. Da heißt es, geh hin, iss dein Brot mit Freude, trink deinen Wein mit frohem Herzen. Denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Also wenn du in der Situation drinsteckst, zu glauben, Gott ist nicht zufrieden, wenn du Gott verwechselst vielleicht mit dem Vater, den du mal hattest und der erst dann zufrieden war, wenn du die 1 plus nach Hause gebracht hast und bis dahin immer so, wenn sowas war, dann streich das durch, das ist nicht bedingungslose Liebe, das ist nicht der Gott, den wir zum Vater haben. Christsein ist Beziehung, Gott ist mein Vater und als mein Vater umarmt er mich, lädt mich ein, ihm nahe zu sein, lädt mich ein, ihn zu genießen und eben auch, er lädt mich ein, mich zu verändern. Gott liebt mich als Kind bedingungslos, aber er möchte nicht, dass ich bleibe, wie ich bin. Übrigens, kein Vater will das. Okay, wenn ihr mal, ich weiß nicht, manche von euch haben ja schon Kinder, kein Vater schaut sich seine 5-Jährige an und sagt, bleib, wie du bist. Nein! Definitiv nicht. Nicht nur, weil ich sie aus dem Haus haben will. Versteht ihr? Sondern da fehlt noch was. Und so ist das bei uns auch. Wir haben einen Vater im Himmel, der uns sieht und sagt, schön, schön, dass du da bist. Ich habe dich bedingungslos lieb, aber jetzt fangen wir an mit der Erziehung. Und die Erziehung hat ein Ziel. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Punkt 1 hinter der Veränderung, von der ich rede, steckt Gottes Geist und damit Gottes Kraft. Also ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich das hinkriege. Um mein Zeugnis nochmal zu bemühen, es kann 15 Jahre dauern. Okay, ich sag dir nicht, wie schnell das geht. Aber ich sag dir, da ist jemand am Werk, der genau weiß, wann das passiert und der dir garantiert, dass er das hinkriegt. Also keine Sorgen, dass ich es hinkriege, aber ich muss natürlich die Entscheidung treffen, von Gott zu lernen. Paulus würde sagen, ich muss die Entscheidung treffen, dass Jesus in mir Gestalt gewinnen soll. So heißt das in Galater 4, Vers 19. Ich muss das, was ich als Christ bin, nämlich ein Jünger, das deutsche Wort wäre Azubi, ich muss das einfach mal kapieren. Ich muss sagen, ja stimmt, ich habe tatsächlich einen Meister. Matthäus 11, die Verse 29 und 30. Nehmt auf euch mein Joch und was? Ihr seid echt noch müde. Können wir es nochmal probieren? Also nochmal. Ja, nehmt auf euch mein Joch und? Dankeschön. Wir sind Lernende. Jesus der Meister, wir die Schüler. Warum? Jesus sagt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also wir haben als Jünger Jesu einen Herrn, dem wir folgen und der sagt, ich möchte, dass ihr lernt, dass ihr von mir lernt. Und das ist eine gute Sache, weil Jesus es wirklich gut mit uns meint. Sanftmütig, von Herzen demütig, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also er legt auf uns etwas, da ist ein Joch, da ist eine Last. Aber es ist nie so, dass es uns kaputt machen würde. Mit anderen Worten, das Gleiche nochmal. Bei unserer Bekehrung schenkt Gott uns ein neues Herz. Und er möchte auf dieses neue Herz, was er uns geschenkt hat, da möchte er seine Gesetze draufschreiben. Und das, was wir tun müssen, und bitte, das ist ein Bild, ja, wir müssen unsere Herzen Gott hinhalten. Und wir müssen diese Sehnsucht, die er uns mit dem neuen Herzen geschenkt hat, eine Sehnsucht nach Heiligung, wir müssen sie beantworten damit, dass wir sagen, wir wollen lernen, wir wollen uns verändern. Wir wollen verstehen, wie Gott ist. Also Heiligung beginnt damit, mit diesem Entschluss, heilig zu werden. Mit dem Entschluss, Gott kennenzulernen. Und Veränderung beginnt von daher immer da, wo ich mich mit Gottes Denken beschäftige. Heiligung heißt, ich lerne Gottes Denken kennen und wenn ich es kennengelernt habe, versuche ich das in meinem Leben umzusetzen. Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Der erste Schritt, wir opfern unser Leben. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, jetzt kommt's, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Also Verwandlung beginnt im Kopf. Zuerst mal muss ich verstehen, wie Gott denkt. Und das muss, quasi das Denken Gottes muss mein Denken werden. Und wenn ich das habe, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn ich das weiß, dann kann ich prüfen. Und wenn ich prüfe, dann prüfe ich natürlich nicht nur, um Schubladen zu füllen, sondern dann prüfe ich um die Dinge, die gut und wohlgefällig und vollkommen sind, die Dinge auch zu tun. Und das, wie gesagt, Heiligung startet mit Denken, startet damit, dass ich weiß, was Gott denkt, wie er denkt, was ihm wichtig ist, worauf er seine Prioritäten setzt. Und dann kann ich noch einen Schritt weiter gehen. Das wäre dann Lernen von David, Psalm 139, die Verse 23 und 24. Nicht nur mein Denken soll sich verändern, sondern ich brauche natürlich auch, dass Gott mir hilft und mir zeigt, ob ich da auf dem richtigen Weg bin. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Du darfst beten. Du darfst Gott fragen, Vater im Himmel, wie sieht das wirklich bei mir aus? Bin ich so cool und so gut und so schön, wie ich das immer denke? Oder ist das vielleicht nicht so? Das ist unsere Verantwortung. Und wenn du sagst, das habe ich... Okay, jetzt darfst du mich wieder... Okay. Und wenn du sagst, hey, das habe ich lange nicht mehr gemacht, dann gebe ich dir einfach einen Tipp von hier vorne. Ja, mach da mal einen Tag Auszeit. Fahr doch mal einen Tag weg oder zwei. Und dann gehst du mal einen Tag spazieren und stellst Gott eine Frage. Sag mal Gott, wie siehst du mich eigentlich? Bitte nicht erschrecken bei dem, was dann kommt. Nee, ohne Scherz. Ja, wenn mal so einen Tag ohne Handy, ohne E-Mail und ohne Twitter oder was weiß ich, ja, sondern einfach nur mit der Bibel verbringt, dann kann es sein, dass man erlebt, dass Gott sagt, also so grundsätzlich ist das schon schön, wie du das machst, aber. Ja, ich hatte dir da vor, was weiß ich, 5 Jahren mal was gezeigt, da hast du dich noch nicht drum gekümmert. Kann passieren. Wir dürfen beten. Gott, ja, wie er sagt, David hier und sie, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Vater im Himmel, bin ich da irgendwo vielleicht falsch abgebogen? Und wenn ich den Weg zu Ende gehe, dann lande ich irgendwo in so einem persönlichen Fiasko. Das heißt nicht immer gleich, dass man seinen Glauben verliert. Aber irgendwie schon, dass man ein Leben führt, wenn man dann so 70 ist, schaut man zurück und sagt, naja, war nur fast gut. Hätte ich anders machen können. Da wäre mehr drin gewesen. Und das möchte David nicht. Und wir wollen das auch nicht. Deswegen dieses Gebet, leite mich auf ewigem Weg. Ja, oder im Neuen Testament, führe uns nicht in Versuchung, was nichts anderes ist, als führe mich 100% den richtigen Weg. Zeig mir, wo es lang geht. Lass mich nicht irgendeinen Blödsinn machen im Leben, nur weil meine Kumpels das machen, sondern lass mich den Weg finden, der meiner Berufung und meinem Glauben entspricht. Also wir fliehen vor dem Bösen, wir streben nach dem Guten, wir kämpfen den Kampf des Glaubens, wir ergreifen ewiges Leben, so würde Paulus das ausdrücken. Und wir tun das, weil wir zutiefst verstanden haben, dass A, Gott ein heiliger Gott ist, B, dass Gott uns unbändig liebt und dass, wenn er von uns verlangt, dass wir uns ändern, wenn er uns erzieht, dass er wirklich nur das Beste für uns im Sinn hat. Gott möchte uns durch Heiligung zu einer Qualität von Leben führen, die er selber hat. Also Heiligung ist in letzter Konsequenz eine Entdeckungsreise in den Charakter Gottes. Über Gott wird mal gesagt, dass er ein rundum zufriedener Gott ist. 1. Timotheus 6, 15, da steht, er ist ein glückseliger Gott. Und diese rundum Zufriedenheit, die möchte Gott uns geben. Er möchte uns etwas von seiner göttlichen Lebensqualität abgeben. Und deswegen Heiligung, Sünde raus, Gutes rein, Leben wie Gott. Eigentlich sollte das für Christen so natürlich sein wie das Atmen. Eigentlich müsstet ihr hier drin sitzen und sagen, Jürgen, was erzählst du uns da? Für den Vortrag zahlen wir kein Geld, weil das wussten wir alle schon. Die Bibelverse, die du ranwirfst, die kennen wir alle auswendig. Da haben wir bis zum Exzess drüber nachgedacht und durchgekaut. Da fehlt nichts mehr in unserem Leben. Das müsste eigentlich so sein. Weil es ist so grundlegend. Es ist so grundlegend, dass in Hebräer Kapitel 12, Vers 14 formuliert wird, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung. Jage der Heiligung nach. Und damit wir verstehen, wie normal, ja eigentlich fast wie sehr das unsere DNA sein muss, wenn wir wirklich gläubig sind, geht es dann weiter. Ohne die niemand den Herrn schauen wird. Jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Heiligung ist nicht das Thema, wo man sagt, da kann ich mich drum kümmern, wenn ich in Rente bin. Oder wenn die Kinder aus dem Haus sind. Oder nach dem nächsten Projekt auf Arbeit. Heiligung ist ein Thema, was dich entweder die letzten Jahre beschäftigt hat oder du hast ein Problem. Jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Merkt ihr, was das für eine dynamische Angelegenheit ist? Ich weiß nicht, ob ihr Jäger seid. Ich bin's nicht, aber ich habe einen Freund, der einer ist. Der Typ steht morgens um 4 auf und setzt sich irgendwie in der Kälte in irgendeinen Hochstand. Ja, wartet, bis diese Grunzeschweine auf die Lichtung kommen und will die abschießen. Ja, und dann geht die Arbeit erst los. Ja, dann trifft er so ein Vieh und dann läuft das weg und dann muss er runter und muss hinterher, muss schauen, wo das liegt. Ja, dann, wenn er das da findet, muss er dann schauen, dass es wirklich tot ist. Und wenn es wirklich tot ist, da irgendwie aufschneiden, Eingeweide raus, irgendwie dann das Vieh zum Auto schleppen. Und solche Sachen muss der machen. Das ist Jagen. Ja, Jagen heißt nicht, ich sitze da in meinem roten Sessel und warte, dass was passiert. Und jetzt kommt dieser Begriff, es ist wirklich, also das ist nicht falsch übersetzt, das ist ein ganz dynamischer Begriff und zeigt, und Heiligung passiert nicht einfach so. Jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Jage ihr nach. Heiligung ist etwas, was gewollt ist, geplant ist und sie hat ein Ziel. Und die Frage, die ich dir stelle, ist, möchtest du Gott schauen? Möchtest du mit deinem geistlichen Leben zum Ziel kommen? Heiligung ist nichts, wo man sagt, oh ja, vielleicht heute Abend kurz vorm Schlafen gehen noch 2 Minuten. Sondern, nochmal die Frage, möchtest du Gott schauen? Möchtest du ankommen? Okay, dann steht hier, dann ist Heiligung dein Thema. Eigentlich müsste Heiligung unter Christen so etwas sein wie ein Volkssport. Also aus purer Liebe zu Gott. Und wenn dir das nicht reicht, dann auch von mir aus purer Eigennützigkeit, weil du dafür belohnt wirst. Ja, aber eigentlich schon mal aus purer Liebe zu Gott sollten wir uns sehnsüchtig danach ausstrecken, Gottes Willen in allen Bereichen unseres Lebens kennenzulernen und ganz schnell umzusetzen. Wenn du irgendwie schlau wärst, wäre das dein Thema im Leben. Jetzt ist der Fakt aber so, dass wenn ich mir, und das betrifft euch hier unten im Süden überhaupt nicht, denke ich, okay, das betrifft nur die anderen Gemeinden, die Gemeinden, die ich kenne. Bei euch ist wahrscheinlich alles super. Aber wenn ich mir so die evangelikale Landschaft anschaue, die ich kenne, dann gibt es diese heilige Unzufriedenheit mit sich selber eher nicht. Und ich sage das auch ein bisschen mit einer großen Traurigkeit. Eine betende, suchende, weinende Sehnsucht nach mehr Heiligung gibt es in evangelikalen Gemeinden, soweit ich das sagen kann, kaum. Also habt ihr das schon mal erlebt, dass einer am Sonntag nach vorne geht und unter Tränen bekennt, ja, was er letzte Woche getan hat und vielleicht darum bittet, dass jemand mit ihm darüber betet, weil er da endlich loskommen will von? Oder dass jemand am Sonntag nach vorne kommt und sagt, ey Geschwister, soll ich euch was sagen? Ich habe ein neues Gebot in der Bibel gefunden. Ist das cool? Ich wusste das vorher nicht. Boah, endlich kann ich mein Leben ändern. Halleluja! Es ist nicht eher so, dass wenn der Prediger ein bisschen viele Gebote predigt, man sagt, das war aber heute pharisäerhaft. Das ist die Realität. Ja, also soweit ich sie kenne. Oder stell dir vor, jemand kommt nach vorne und sagt, darf ich euch was sagen? Der Geist Gottes ist an mir am Wirken und ich sehe so die Frucht, die wird so langsam sichtbar. Ihr wisst doch, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, die Dinger, die wachsen langsam. Hey, hey, super, ich freue mich. Also ich kenne das, ich erlebe das nicht bei uns in der Gemeinde. Ehrlich. Eher ist es so, Heiligung ist eigentlich gar nicht so das Gesprächsthema. Jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Möchtest du wissen, ob du der Heiligung nachjagst? Ich mache einen Test. Und damit weißt du, ob du drin bist oder draußen. Du bist dann drin, wenn du eine Liste mit deinen Lieblingssünden hast, für die du regelmäßig betest. Das ist so das Allerunterste. Wenn du das nicht hast, also wenn du dir noch nicht einmal Gedanken darüber gemacht hast, wo deine dir bekannten Problemzonen sind, da sind wir weit entfernt von, dass David betet, Herr, zeige mir. Wenn du das nicht hast, Entschuldigung, ich bin aus Berlin, die Berliner sind manchmal direkter, wenn das jetzt wehtut, tut's mir leid, aber es war gewollt. Wenn du das nicht hast, jagst du der Heiligung in meinen Augen nicht nach. Also die Frage, hast du eine Liste, wo deine Lieblingssünden draufstehen und wo du sagst, Herr, lass mal ran. Und hast du, sagen wir mal, für deine richtig fiesen Lieblingssünden eine Freundin oder einen Freund, der dich unterstützt? Oder bist du noch dabei, deine richtig fiesen Lieblingssünden alleine unter den Teppich zu kehren, dich darüber zu ärgern, hast vielleicht faule Kompromisse mit denen eingegangen oder so? Ne? Wo stehst du? Nochmal, ich habe am Anfang gesagt, Gott ist ein Gott, der uns bedingungslos liebt, der über uns jubelt und sich über uns freut. Es geht überhaupt nicht darum, dass du Gott etwas vormachst. Die Frage ist, warum hast du so viel Spaß daran, ein unheiliges Leben zu führen, das dich doch einfach nur kaputt machen wird? Warum? Und natürlich würde niemand in der Gemeinde sagen, Heiligung ist unwichtig. Ja, wir lesen ja die Bibel und wir sagen, wir wollen so leben, wie es in der Bibel steht. Ich glaube, das Problem liegt irgendwie tiefer. So, und jetzt möchte ich etwas wagen, was ein bisschen komisch klingt. Ich habe vor Jahren mir die Frage gestellt, wenn das so klar in der Bibel drin steht, jagt der Heiligung nach. Und es so wenig Christen gibt, die in meinen Augen da den Fokus drauf haben. Kann es sein, dass unsere Biografie unseren Umgang mit diesem Thema vielleicht viel stärker prägt, als uns das manchmal lieb ist? Das ist ja ein ganz persönliches Thema, das merkt ihr ja. So persönlich, dass ich mir sage, das ist das Zentrum meiner Existenz. Diese Bereitschaft, vor einem Gott zuzugeben, dass ich lange nicht da bin, wo ich sein könnte. Boah, ey ja, und dann bist du vielleicht Ältester oder bist machst Kinderstundentante oder sonst irgendwas, ja. Kann ich mich vorne hinstellen und kann sagen, ich bin noch lange nicht da, wo Gott mich haben will? Ach, das ist schon schwer. Also ich glaube, dass unsere Biografie, unser Denken als Gesellschaft, was dann auch in unser Leben hineinschwappt, dass das mehr auf so ein Thema wie Heiligung abfärbt, als uns das lieb ist. Jetzt habt ihr als Gemeindetyp einen Vorteil. Viele von euch stammen aus einem ungläubigen Elternhaus. Da war vielleicht ein bisschen Religion und auch ein bisschen Tradition, aber es war wenig echte Gottesfurcht, wenig gelebter Glaube, wenig Errettung. Und ihr habt euch jetzt als Erstgeneration zu Gott bekehrt. Und ihr habt, glaube ich, oder zumindest würde ich das erwarten, viele von euch haben sich so mit der ersten Liebe auf dieses Thema Heiligung geworfen. Und ich vermute mal, dass ihr jetzt merkt, zumindest die Älteren, wie schwierig das ist, diese eigene Begeisterung für Gott und seine Gebote an die nächste Generation weiterzugeben. Das ist das, was ich meine. Jede Generation sieht dieses Thema ein bisschen mit ihren eigenen Augen. Auf der einen Seite ist alles klar, was Heiligung ist. Ja, ja, völlig logisch. Aber wir sind eben nicht Roboter, die man einfach füttert mit Informationen. Jetzt habt ihr 5 Bibelverse und jetzt lauf los. Sondern wir verarbeiten diese Bibelverse als Menschen, die zu einer bestimmten Generation gehören. Und diese Generation hat uns geprägt, auf eine bestimmte Weise zu denken. Ich bringe jetzt mal Beispiele, die gehen ein klein wenig an euch vorbei, weil ich hier natürlich auf Gemeinden abziele, die ein Stück älter sind, die ein bisschen mehr Tradition haben. Ich fange mal an mit den Ersten. Wenn ich in eine klassische Gemeinde reinschaue, gibt es die ganz Alten, es gibt so den Mittelstand, ja, und es gibt die Jungen. Die ganz Alten, ich sag mal, das sind die etwa 1928 bis 45 Geborenen, die nennt man Kriegskinder. Kurz vor oder nach dem Krieg geboren, geprägt von Kriegserlebnissen. Und was ich jetzt mache, ist, ich nehme einfach ein bisschen, man nennt das psychohistorisches Denken mit rein. Wenn man sich dieser Generation annimmt, dann wird man feststellen, ihr Leben war geprägt von Kriegserlebnissen, von Wiederaufbau, von Vaterlosigkeit. Wisst ihr, was dieser Generation total wichtig ist? Und ihr werdet jetzt gleich eure Eltern wiedererkennen zum Teil. Dieser Generation ist Sicherheit wichtig. Das ist die Generation Eiche rustikal. Ja. Sicherheit ist das A und O. Nicht auffallen, die Norm erfüllen, keinen Fehler machen. Das steckt in dieser Generation drin. Und jetzt merkt ihr, wenn diese Generation sich dem Thema Heiligung nähert, dann kann sie nicht einfach sagen, oh, das gilt alles nicht. Sondern dieses Denken, dieser grundsätzliche Blick aufs Leben definiert auch, wie diese Generation der Kriegskinder den Begriff Heiligung fasst. Heiligung ist für diese Generation nicht Leidenschaft, nicht eine Entdeckungsreise in den Charakter Gottes, nicht tiefste Freude an der Veränderung und der damit vielleicht möglichen tieferen Gemeinschaft mit Gott. Für diese Generation ist Heiligung, Heiligung bedeutet, mit so viel Disziplin wie möglich den Regelkatalog einhalten und jeden daran hindern, der daran rütteln will. Also diese Generation schafft sich Regeln. Und diese Regeln, das ist so eine Mischung aus biblischen Geboten und Menschengeboten. Und diese Regeln, diese Norm, ja, zu verteidigen gegen die Welt und wenn es sein muss, auch gegen die nächste Generation in der Gemeinde, das ist für sie Heiligung. Weil Heiligung ist Sicherheit, bloß nicht verändern. Ich sagte, ihr habt wahrscheinlich wenig solche Leute in den Gemeinden, aber wenn ihr in solche Gemeinden hineinschaut, dann sind das Leute, die sitzen immer am selben Platz. Und fast wehe, du setzt dich da drauf. Das ist, ja, da denkst du, das kann doch, wir haben hier, was weiß ich, 200 Plätze, ist doch Wurst, wo du sitzt. Nein, das ist mein Platz. Und du denkst dir nichts dabei, aber dieser Mensch denkt sich ja auch nichts dabei. Es ist einfach sein Wesen. Für ihn ist Heiligung, dass sich bloß nichts ändert. Weil er Angst davor hat, jede Veränderung Angst. Jetzt kommt die nächste Generation, das sind dann die Kriegsenkel, das ist meine Generation, irgendwie geboren zwischen Anfang der 60er und Mitte der 70er. Meine Generation hat früh gemerkt, dass unsere Aufgabe darin besteht, die heile Welt unserer Eltern nicht zu erschüttern. Meine Generation hat das gemerkt, dass man mit den Eltern keine wirklich tiefe Bindung aufbauen konnte. Wir sind die Generation, die mit ihren Problemen kam und dann so Sätze gehört hat, wie hab dich nicht so, früher war alles viel schlimmer. Was völlig Wurst ist, muss man mal sagen, ja, wenn ich ein Problem als Kind habe. Aber was mir sofort gezeigt hat, ich muss funktionieren. Mein Job ist, die heile Welt der Eltern heil zu halten. Und es ist auch die Erfahrung, die viele gemacht haben, Liebe ist Leistung. Ich will das Ganze ohne Vorwürfe sagen, ja. Geliebt wurde, wer nicht ausscherte. Und was in meiner Generation zurückgeblieben ist, und zwar flächendeckend über ganz Deutschland, eine tiefe, oft ungestillte Sehnsucht nach Nähe, Hilfe, Trost von Seiten der Eltern. Meine Generation ist tendenziell konfliktscheu. Wir neigen dazu, die Rolle von Bewahrern einzunehmen und uns viel zu spät von den Eltern zu distanzieren. Das ist der Grund, warum in traditionellen Gemeinden Leute, die schon lange zu alt sind, Älteste zu sein, immer noch Älteste sein dürfen. Weil die nächste Generation es einfach nicht gelernt hat, ihren Mann zu stehen. Dieses Konfliktscheue, ja, dieses Wissen, da gibt es die Regeln meiner Eltern, wenn ich daran rüttele, wenn ich jetzt, was weiß ich, die Tradition nicht bewahre, führte in meiner Generation dazu, dass man häufig Geschwister hat, die dann in ihrem Umgang mit Gott keine Überzeugungen haben. Sie haben das übernommen, was ihre Eltern gesagt haben, haben sich nicht gerieben, haben das nicht durchgekämpft, sie haben es einfach nur übernommen und haben dann einfach eine ganze Menge, in meinen Augen unweise Entscheidungen getroffen. Meine Generation ist die Generation von Christen, die sich in der klassischen Gemeinde entschieden hat, statt in der Gemeinde zu kämpfen, ein Häuschen zu bauen, Karriere zu machen. Solche Sachen. Ist ja klar, wenn ich da meine Eltern habe, an denen, ja, die eh da sind, dann mache ich halt was anderes. Also Heiligung für meine Generation hieß, soweit ich das gesehen habe in Gemeinden, etwas Bibel lesen, etwas beten, eine christliche Zeitschrift, in die Gemeinde gehen, ein bisschen mitarbeiten, manchmal eine Gemeindefreizeit. Und für die ganz Eifrigen, die dürfen auch ein gutes Buch lesen oder mal einen Kurs machen. Aber ansonsten bleibst du bitte unauffällig. Jetzt kannst du dir vorstellen, was bedeutet das für unsere Kinder? Ich habe Großeltern, für die ist Heiligung, ja, so viel Disziplin wie möglich, den Regelkatalog einhalten, ja, auf Traditionen achten, ja, und jeden, der daran rütteln will, der sagt, das muss so anders gehen, der wird daran gehindert. Ah, geht nicht. Haben wir immer so gemacht. Dann hast du Eltern, die sagen, okay, ich passe mich da irgendwie an. Es gibt natürlich auch solche, die sich nicht angepasst haben, die haben die Gemeinde verlassen. Aber die Angepassten sind geblieben. Und dann hast du plötzlich Kinder und für den Großteil der christlichen Jugendlichen, vergebt mir, ihr seid alle anders hier, aber für den Großteil der christlichen Jugendlichen ist Gott so etwas wie der Weihnachtsmann. Also ein entspannter älterer Herr, der einem irgendwie das ewige Leben aufdrängt und nach einer oberflächlichen Bekehrung auf dem Sommerlager kann ich dann leben, wie ich will. Das sagt natürlich keiner so, aber ganz ehrlich, viele, viele Jugendliche, die sich Christen nennen, leben genauso. Da werden Gebote, Gottes Gebote, entweder gar nicht studiert oder schlichtweg ignoriert. Da wird geklaut, da wird die Zeit vertan mit Trullifax. Da ist Gebet, Gottesdienst, Bibellese spielt eine ganz untergeordnete Rolle. Riesige Probleme mit Pornografie, Körperkult, ja, das, die Freude am Bösen in Filmen und Videospielen. Also Heiligung für Jugendliche heute ist eigentlich kein Thema mehr. Und jetzt gibt es Ausnahmen und ich denke, hier sitzen viele Ausnahmen. Das will ich sagen, weil ihr seid etwas Besonderes. Das habe ich ganz am Anfang gesagt. Aber wenn ihr mal kurz ein Stück zurückgeht und euch die gesamte evangelikale Szene anschaut, dann muss man sagen, Heiligung ist für Jugendliche eigentlich kein Thema mehr. Gott hat mich lieb und gut ist es. Ja, vielleicht hat der ein oder andere noch ein schlechtes Gewissen, weil er mit seiner Freundin schläft oder besoffen aus der Disco wankt, ja, oder wieder ohne Hausaufgaben in der Schule sitzt. Kann schon sein, aber er weiß auch gleichzeitig nicht, was er dran ändern soll. Jetzt würden wir sagen, er muss sich bekehren, stimmt, aber das ist das Thema. Meine These, in einer typischen freikirchlichen Gemeinde leben drei Generationen nebeneinander und es geht ja um das Zusammenleben von Generationen, die eigentlich vom Thema Heiligung überfordert sind. Bei den Großeltern, also bei denen, die sicherheitsbewusst sind, bleibt die Dynamik der Heiligung auf der Strecke, bei den Eltern häufig das Wissen über Gott. Und bei den Kindern bleibt die Gerechtigkeit auf der Strecke. Also die Alten sind durch ihr enges Gewissen und durch ihr Sicherheitsdenken blockiert, sich einer wirklichen Heiligung hinzugeben. Die Eltern haben ihr Leben häufig um das Thema Leistung und Familie herum aufgebaut, sodass ihnen substanziell Wissen fehlt, was sie jetzt tun sollen. Ja, und die Jungen sind dabei, sich an so eine Spaßkultur und an Unreinheit zu verlieren. Jetzt ist die Frage, wenn das die Regel ist, soweit ich sie in Deutschland sehe, und ich gleichzeitig formuliere, ihr seid die Ausnahme, denke ich schon. Ich denke, dass ihr besser drauf seid. Ich denke, dass das nicht auf euch so zutrifft, weil ihr diese alte die alten Geschwister häufig nicht habt. Ja, ihr fangt quasi in der Mitte an und die Mitte ist erste Generation, also die brennt noch ein bisschen mehr, die hat da sich sehr deutlich distanzieren müssen, die hat einen Kampf gewagt. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, okay, wenn das generelle Bild auf euch nicht zutrifft, was könnt ihr dann eigentlich davon leben? Jetzt wisst ihr auf der einen Seite, Heiligung ist gut, richtig, richtig wichtig. Heiligung ist das, was mich ans Ziel meines geistlichen Lebens bringt, weil wenn ich Heiligung lebe, werde ich Jesus ähnlicher. Wenn ich Heiligung lebe, werde ich in eine Lebensqualität hineinkommen, nach der ich mich zutiefst sehne. Also alles in dir sehnt sich nach dem, was im Hebräerbrief mal heißt, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Wir sehnen uns danach, dass Gott, also ein liebender Vater, uns erzieht und uns in das Leben hineinstupst, was dann wirklich funktioniert. Das ist genau das Gleiche wie vorhin das Bild von dem fünfjährigen Mädchen. Der Vater, der dieses fünfjährige Mädchen erzieht, sieht kein fünfjähriges Mädchen vor sich. Er sieht immer schon die erwachsene Frau. Und er möchte ihr alles mitgeben, was sie braucht, um ein reifes Leben als erwachsene Frau führen zu können. Genau das tut Gott. Du bekehrst dich und bist wie so ein kleines geistliches Baby. Und jetzt kommt Gott und sagt, okay, lass uns mal schauen, wie wir dich dahin kriegen, dass du nicht nur in die Familie passt, sondern auch zu deiner Berufung passt und reif wirst und ein Leben lebst, wo du am Ende sagst, wow, das war wirklich gut. Da ist ja da ist ja was von Jesus in mir sichtbar geworden. Meine Geschichte am Anfang mit dem Jähzorn. Ich habe mir überlegt, wie empfinde ich diesen Moment, wo Gott mir den Jähzorn, ich will schon sagen, genommen hat. Und ich habe es so empfunden, als würde da an der Stelle, wo in mir drin immer dieser Knoten war, dieser Zornesknoten, der dann geplatzt ist, als wäre an dieser Stelle da was, quasi in dieses Loch, was da war, als wäre da was reingeploppt. So als hätte Jesus gesagt, so jetzt fülle ich den Bereich in dir aus. Jetzt bin ich da. Jetzt hat das keinen Platz mehr. Und das ist doch genial. Also was kann ich euch noch sagen? 3 Punkte. Punkt Nummer 1. Ganz wichtiger Punkt. Für das Thema Heiligung gibt es in deinem Leben genau einen, der dafür verantwortlich ist. Und das bist du. Okay? Bitte nimm das mit. Es sind nicht deine Lebensumstände. Das ist so die Idee der Alten. Ja, wir haben den Krieg mitgemacht und deswegen haben wir jetzt das Recht darauf, quasi Heiligkeit zu definieren, wie wir das wollen. Nein, das darfst du nicht. Es sind nicht deine Lebensumstände. Es sind auch nicht deine Eltern und es ist auch nicht der Zeitgeist. Die sind nicht dafür verantwortlich, wie du Heiligung lebst. Der Einzige, der dafür verantwortlich ist, das bist du. Wenn Jesus in deinem Leben nicht Gestalt gewinnt, also wenn du sagst, Heiligung spielt eigentlich praktisch keine Rolle, ich habe weder eine Liste, wo drauf steht, was ich schon weiß, das noch nicht stimmt, noch interessiert es mich, noch studiere ich die Bibel darauf hin, noch bete ich darum, eigentlich ist das ganze Thema in meinem Leben nicht präsent. Dann kann ich dir nur sagen, niemand kann dir helfen. Es ist dein Thema. Wenn Jesus nicht in dir Gestalt gewinnt, wenn sich die Frucht des Geistes bei dir nicht zeigt, also wenn du auf die letzten 10 Jahre zurückblickst und du kannst nicht sagen, da ist Liebe und Friede und Freude und Langmut und Freundlichkeit und Güte und Treue und Sanftmut und Disziplin gewachsen. Und ich weiß nicht, ob du das manchmal machst. Machst du das? Dass du dich mal hinsetzt und überlegst, okay, was hat sich in den letzten 5 bis 10 Jahren an meinem Charakter verändert? Bin ich wirklich gewachsen? Oder bin ich vielleicht jemand, der so auf der Stelle tritt, so geistlich? Ja? Und vielleicht habe ich eine gute Grundkonstitution. Ja, bist nicht da gestartet, wo ich gestartet bin. Bist vielleicht vorher schon ein netter Typ gewesen, aber bist halt als netter Typ auf der Stelle stehen geblieben. Wenn das in deinem Leben so ist, wenn du jetzt oder heute Abend noch mal kurz nachdenkst, bin ich in den letzten 10 Jahren ein liebevollerer Mensch geworden? Habe ich mehr Fröhlichkeit entwickelt? Mehr Sinn dafür, Frieden zu stiften? Bin ich geduldiger geworden, freundlicher? Habe ich es gelernt, mehr Gutes zu tun, treuer zu sein, sanftmütiger zu sein, disziplinierter zu sein? Und du kannst an der Stelle nicht sagen, na klar, was stellst du denn so eine blöde Frage? Das ist doch Christsein. Was denn sonst? Versteht ihr? Das ist die richtige Antwort. Nichts anderes ist Christsein. Der Geist Gottes wirkt an mir und verändert mich. Wenn du das nicht sagen kannst, wenn es dir vielleicht wichtiger ist, artig zu sein als heilig, wenn es dir wichtiger wird, nicht anzuecken als einen Standpunkt zu verteidigen, wenn es dir wichtiger wird, dein Leben zu genießen, als es zu verlieren, dann gibt es tatsächlich nur einen Schuldigen und das bist du. Die gute Nachricht lautet, du bist auch der Einzige, der was ändern kann. Und die doppelt gute Nachricht lautet, Gott möchte dir mit allem, was er ist, dabei helfen. Das war der erste Punkt. 2. Punkt. Ein übertriebenes Bedürfnis nach Sicherheit und Regeln ist genauso zerstörerisch für Heiligung wie ein Mangel an Überzeugungen oder ein Leben, das sich um Spaß und Freizeit dreht. Heiligung beginnt damit, dass ich daran glaube, dass Gott es gut mit mir meint. Heiligung hat dann etwas damit zu tun, dass ich über mich nachdenke, ja, mich, ich muss über mich nachdenken, mal nicht über die anderen, mal nicht mehr darüber nachdenken, wie schlimm immer die anderen sind, ich muss über mich nachdenken. Jesus sagt an einer Stelle, habt Salz in euch selbst. Und Salz ist ein Bild für Gericht. Und hier geht es um Selbstgericht. Ich muss über mich nachdenken. Ich muss im Lichte von Gottes Wort über mein Leben reflektieren. Ich muss eine heilige Unzufriedenheit entwickeln und dann ganz praktisch Schritt für Schritt etwas ändern. Und zwar so lange, bis immer mehr Jesus sichtbar wird. Nochmal dieser kleine Disclaimer vom Anfang. Wir glauben nicht, dass Gott uns mehr liebt, wenn wir heiliger leben. Bitte, ja, verwechselt das nicht. Es geht nicht darum, dass Gott uns mehr liebt, wenn wir heiliger leben. Das habe ich nicht gepredigt. Gott hat uns 100% geliebt, als wir Sünder waren. Jetzt sind wir seine Kinder Gottes. Mehr geht nicht. Aber weil er uns liebt, weil er uns bedingungslos liebt, deswegen jagen wir der Heiligung nach. Und die ist wichtig. Auch dann, wenn das, wie im Fall vielleicht von meinem Jähzorn, ein bisschen länger dauert. Dritter und letzter Punkt. Gemeinde. Es geht ja darum, dass wir als Generationen zusammenleben. Gemeinde soll Brutstätte für Heiligung sein. Also hier ist der Punkt, wo man dich ärgern darf. Hier ist der Ort, wo du gute Predigten hören sollst, wo du herausfordernden Vorbildern begegnest, wo Geschwister sich an deine Seite stellen, ja, Geschwister, denen wir mal unser Versagen bekennen können, die für uns beten, die uns ermutigen, die uns auch hinterfragen. Das ist Gemeinde. Und damit das in der Gemeinde funktioniert, dieses, wir alle wollen Heiligung leben, aber wir leben es als Gemeinschaft und wir leben es miteinander. Damit das gelingt, braucht es nicht nur, dass jeder Einzelne für sich die Entscheidung trifft, ich will der Heiligung nachjagen. Jagt der Heiligung nach. Ich will das jetzt. Ich will jetzt Sünde aus meinem Leben rausschmeißen. Ich will jetzt nach vorne. Das ist das, was du tun kannst. Es braucht etwas Zweites, nämlich das, was uns miteinander verbindet und uns dann zu der Gemeinschaft macht, die sich gegenseitig unterstützt. Und das ist dann Liebe. Und darum geht's im zweiten Vortrag.